Am Freitagabend hat mich mein Freund Markus, den alle Welt nur Willi nennt, beim gemeinsamen Bier trinken und Fußball schauen gefragt, ob wir uns denn inhaltlich irgendwie vorbereiten auf diesen Podcast. Da habe ich sehr herzhaft gelacht und am Samstag waren dann die Zweifel in meinem Kopf angekommen, die Willi gesät hat. Und dann dachte ich mir, diesmal kommt sogar ein Gast in den Podcast, vielleicht sollte ich mich so ein bisschen zumindest vorbereiten und haben wir dann eine alte Kadepp-Ausgabe mit unserem heutigen Gast angehört und dabei Sensationelles entdeckt. Das Urteil nämlich, dass ich jetzt hier seit Monaten, Wochen, Jahren über alles und jede Fälle stammt ursprünglich nämlich gar nicht von mir, sondern von Thomas Gretlein. Guten Tag, Herr Gretlein. Herzlich willkommen.
Hallo miteinander.
Und zwar waren Sie vor 2 Jahren hier im Podcast zu Gast und haben im Gespräch mit Hans Böller und mir auf die Frage, wie denn die drei Menschen, die Sie in den Aufsichtsrat gedrängt haben, mit ihrer Arbeit dort zufrieden sind, gesagt, die finden das eigentlich ganz okay. Jetzt, ich dachte, das wäre meine Erfindung gewesen, war aber Ihre. Wollen Sie sich bei mir dafür entschuldigen, dafür, dass Sie mir diesen Floh in den Kopf gesetzt haben damals? Und finden die drei Menschen ihre Arbeit immer noch ganz okay?
Also erstens finde ich das immer gut, wenn man jemanden einen Floh ins Ohr setzen kann oder zumindest seinen Gedanken ins Hirn. Und zweitens glaube ich, was die zweite Frage anbelangt, ist es noch immer so.
Das glaubt offenbar auch eine Mehrheit der Mitglieder. Sie sind schließlich immer noch im Aufsichtsrat und jetzt kürzlich wieder zu dessen Vorsitzenden gewählt worden. Darüber wollen wir heute sprechen, über die Arbeit im Aufsichtsrat des 1. FC Nürnberg, aber auch über ein doch ganz okayes Fußballspiel am Freitagabend in Sandhausen. Und mitsprechen werden dazu, wie immer, die sehr okayen Menschen Uli Dickmeier, hallo,
Servus.
und Florian Zenger. Servus.
Servus, der Floh im Hör aller Hörenden.
Das stimmt. Der penetranteste Floh sozusagen. ja, darüber wollen wir sprechen. Ich muss heute irgendwann, unsere Werbeabteilung hat Werbung verkauft für diesen Podcast. Das heißt, ich muss heute nicht nur Thomas Korell und unseren Sponsor ankündigen, sondern irgendwann im Laufe dieses Gesprächs auch noch so randommäßig Werbung einblenden, was ich natürlich nachträglich mache. Irgendwie Dieter Bohlen spricht diese Werbung, bilde ich mir ein. Aber das soll uns nicht beeinflussen. Wir hören uns schnell Thomas Korell an und dann geht's weiter mit Kadepp, dem Club-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Falik Keblawi. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Mit unserem gewohnt lockeren Einstieg wollen wir auch diesmal starten, den wir uns immer dann gönnen, wenn wir Gäste vom 1. FC Nürnberg haben. Herr Gretlein, steigt der 1. FC Nürnberg auf?
Halte ich für nicht übermäßig wahrscheinlich.
Okay. Ich bin sehr davon überzeugt. Wie haben Sie denn am Freitagabend dieses Spiel in Sandhausen erlebt? Ist das nicht so ein Spiel, von dem man dann sagen darf, wenn man solche Spiele gewinnt, dann steigt man auch auf, um die Fußballphrasen gleich mal zu bemühen?
Also Sie hatten es ja gerade ein ganz okayes Spiel genannt. Das würde ich jetzt für weite Strecken des Spiels, würde ich das Prädikat dem nicht zusprechen. Ich würde das vielleicht für die letzte Viertelstunde annehmen. Da kann man dann vielleicht sogar noch ein bisschen besser das bewerten. Aber insgesamt war es ein Spiel, wo ich lange Zeit ein bisschen enttäuscht war, weil das, was wohl der Plan war, nämlich, dass wir uns, wie man so schön sagt, doch kombinieren, das ist offensichtlich nicht gelungen und man hat dann eine Weile gebraucht, um Alternativen zu finden, die dann allerdings auch perfekt funktioniert haben. Ja, um auch auf die andere Frage einzugehen, es ist schon so, dass wenn man solche Spiele gewinnt, man dann ein Wörtchen da mitreden wird können. Und darauf bauen wir ja auch, dass wir Tuchfühlung behalten und dass wir es spannend machen können.
Ganz grundsätzlich mal, bevor wir noch weitere Meinungen hören, auf einer Skala zwischen Zenger und Keblawi mit Uli Dickmeier als natürliche Mitte. Wie schauen Sie denn so ein Fußballspiel an? Sehr analytisch oder eher unbedarft Bier trinkend wie ich?
Auch wenn mir das mit dem Bier ja schon seit einiger Zeit nachhängt. Ich habe jetzt schon mal begonnen, die Plop-Geräusche von den verschiedenen Brauereien kennenzulernen. Aber ich muss sagen, ich glaube, da werde ich nicht zu Wetten das gehen können damit.
Das war doch nur im Stadtanzeiger. Ich dachte mal, es liest niemand.
Das war ja ein wirklich guter Witz und da konnte ich auch wirklich herzhaft lachen. Also, jetzt habe ich gleich den Faden.
Sie sind vor allem gerade einigermaßen schwierig zu hören.
Ich bin schwierig zu hören?
Jetzt ja wieder gut.
Ja, also auch wenn das mit dem Bier mir ja schon seit Ingolstadt nachhängt, ist es eigentlich fast nie so, dass ich während des Spiels ein Bier trinke. Das kommt ganz, ganz selten vor. Insofern habe ich in der Regel einen klaren Kopf, wenn ich das Spiel betrachte. Übermäßig analytisch würde ich es jetzt mal nicht bezeichnen. Wenn es gut läuft, eher weniger analytisch, weil dann lasse ich mich doch eher begeistern. Wenn es schlecht läuft, dann vielleicht etwas analytischer.
Okay. Etwas analytischer, Flo, was war denn da das Problem am Freitag in Sandhausen für sehr, sehr lange Zeit, ehe dann zwei Distanzschüsse nochmal ein bisschen Schwung gegeben haben dieser Partie?
Die Schnäppchenjagd bei Freenet ist eröffnet. Ich hab euch zur Black Week sowas Krasses vor die Flinte gelockt. Da will man sich einen Screenshot von der Rechnung als Trophäe an die Wand hängen. Das Samsung Galaxy S21 5G. Ab nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie. Bei Mobilcom, Debitel. Und bevor jetzt alle davon Wind bekommen, schießt euch den Deal jetzt auf freenetdigital.de.
Das Problem war für den Club schon das, dass halt der Plan, das hat der Herr Gretlein sehr schön gesagt, der Plan halt nicht aufgegangen ist, den man hatte. Den Plan hat der Trainer ja dann nach dem Spiel in der Pressekonferenz so ein bisschen dargestellt. Man hat versucht, gegen die tiefstehenden Innenverteidiger drauf zu setzen, dass man Spieler hat, die in den Strafraum kommen, die sich technisch durchsetzen, die vielleicht eben tatsächlich auch mal aus der zweiten Reihe schießen. Aber all das hat ja quasi nicht stattgefunden. Und wenn sie aus der zweiten Reihe geschossen haben, dann waren es halt wirklich über weite Strecken katastrophale Abschlüsse oder halt sehr hektische Abschlüsse. Und erst in dem Moment, wo man die Herangehensweise dann geändert hat und die tatsächlichen Stürmer, die dann den Strafraum auch besetzen, reingebracht haben, ging es dann ein bisschen besser.
Ja, also ein Aufstellungsfehler. Ich kann mich erinnern, dass Uli Dickmeier während der Pressekonferenz vor dem Spiel sehr vehement den Einsatz von Thailand Duman gefordert hat. War das dann schon das Problem? Meinst du schuld? Mich? Ja, bist du schuld?
Ich habe ihn sogar in die Aufstellung und er hat mir gefolgt. Also ich bin schuld, ja.
Ja.
Nein, ich habe ein bisschen überlegt, was so am meisten Sinn macht, und nachdem Schuranov zuletzt auch nicht überzeugt hat oder dann eigentlich immer stärker war, wenn er von der Bank kam, und Duman ja gegen Alltag wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, erschien mir das relativ logisch, dass es mal mit den beiden kleineren, quirligen Spielern der Pfanne probiert. Ist dann allerdings auch nicht so aufgegangen, muss man fairerweise sagen. Aber was ich erst noch sagen wollte, ganz wichtig, Herr Gretlein, wir sind ja unter uns, Sie können sich ja wie zu Hause fühlen. Es ist kein Podcast, wo man sich schämen muss für Bierkonsum. Das wollte ich noch erwähnt haben. Damit wird man unsere Hörerinnenschaft brüskieren.
Nein, ich schäme mich nicht für Bierkonsum. Das tue ich natürlich auch, aber im Stadion tue ich es wirklich, jedenfalls während des Spiels, nahezu nie.
Bis auf diesen fatalen Ingolstadt-Abend.
Ja, da hat mir ja auch mein Kollege im Vorbeigehen das Fläschle gereicht. Ich habe es allerdings gerne genommen, das muss ich auch sagen.
Haben Sie von diesem, dieses, ich weiß gar nicht, ob dieses Bild dann auch als Druck vervielfältigt worden ist? Haben Sie da einen davon zu Hause oder ist es dann doch nicht bis zu Ihnen gedrungen?
Nein, es ist nicht bis zu mir gedrungen.
Okay, da vielleicht.
Vielleicht lässt sich das ja noch
ändern. Nachholen, ja. Genau, ich würde dann auch gleich einen bestellen, aber gut.
Ich hätte gerne eins von dem Rutscher von Erik Schuranoff.
Ja, darüber sprechen wir gleich noch über den Rutscher von Erik Schuranoff, der morgen auch in den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung zu sehen sein wird. Aber mal nochmal von vorne bei diesem Spiel, Herr Kretlein, haben Sie erwartet, dass der erste FC Nürnberg, der bisher gut durch die Saison kommt, solche Schwierigkeiten haben könnte mit dem SV Sandhausen, der Corona geplagt ja in dieses Spiel auch gegangen ist?
Ich glaube, das Corona-Geplagte von Sandhausen hat man erst in der Schlussphase gesehen, weil da war ja offensichtlich, dass die ziemlich platt waren, würde ich mal formulieren, und wir dann da auch durch die Auswechslungen sehr präsent waren. Dass es ein schwieriges Spiel werden wird, habe ich eigentlich erwartet, weil wir uns schon immer schwer tun, wenn wir, wie so schön heißt, das Spiel machen müssen und vor allem, wenn wir gegen eine sehr defensiv eingestellte Mannschaft spielen, dass wir uns dann beim Kontern des Gegners ein paar Mal so schlecht positioniert haben und so aufspielen haben lassen, das hätte ich nicht erwartet.
Ja, ein großartiger Christian Martenja hat da Schlimmeres verhindert. Wie, ihr habt, glaube ich, beide Noten gemacht, Flo und Uli, diesmal.
Ist korrekt.
Wie waren die bis ungefähr zur 80. Minute und wie haben sie sich ab da dann noch einmal verändert? Oder seid ihr bei euren vernichtenden Urteilen geblieben?
Es war wirklich so ein Spiel, wo ich es bedauere, dass ich Journalist bin und nicht mehr Fan. Weil ich mich dann wirklich über dieses Tor überhaupt nicht freuen konnte, weil ich nur innerlich geflucht habe, weil wir hatten sowas wie Andruckzeiten. Und ich hatte 10 Minuten vorher auf der Seite 1 unserer Zeitungen, oder das war glaube ich nur auf der NZ, Seite 1, ein Bild mit niedergeschlagenen Clubspielern reingestellt. Nach 5 Minuten habe ich es dann ausgetauscht gegen ein, unentschieden Bild. Also so, wo weder Freude noch Trauer zu sehen ist. Und dann habe ich es halt nochmal ausgetauscht und den Text nochmal neu geschrieben. Also es sind die Momente, wo man gern einfach nur mal Fan wäre und sich freuen würde über so ein Tor. Und ähnlich war es dann auch mit den Noten. Also ich musste dann schon noch ein bisschen modifizieren, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, die richtig schlechten Noten, die waren ja dann zu diesem Zeitpunkt auch alle schon draußen. Also die konnten auch nichts mehr verbessern. Ja. Die blieben dann auch so.
Okay. Bei dir ähnlich, Flo?
Ja, relativ ähnlich. Ich meine, bei euch ist es ja so, dass ihr den Cut-off für die Noten, glaube ich, nach 60 Minuten macht. Ich mache es nach 70. Das heißt, ich habe 2 Spieler mehr zu benoten gehabt. Das waren dann auch genau die am 2-1 beteiligt waren. Wenn ich jetzt noch mehr, wenn ich quasi sage, die 20 Minuten würden auch gelten mit Nachspielzeit, dann hätte ich die anderen 3 auch noch mit reinnehmen können. Aber es ist schon eher so, dass, sagen wir mal, die Auswechslungsspieler diejenigen sind, die dann für die guten Noten gesorgt haben und nicht so sehr die Stammkräfte. Wobei ich jetzt zum Beispiel bei den Defensivspielern oder bei der Viererkette plus Torwart, der eigentlich auch Uli ja auch jetzt in dem Bereich war, wo man sagen, ja, das waren eigentlich mehr oder minder alles Dreierleistungen, außer Martenja, der halt wieder irgendwo zwischen schlechter 1 und guter 2 gependelt ist.
Wer kam
wie immer inzwischen.
Ja, wer kam am schlechtesten davon bei euch?
Dovidan. Ich sag's ungern in diesem Podcast.
Aber. Absolut, sehr recht. Ich kann dich jetzt
ich hab ihn nicht aus diesem Call
rausschmeißen.
Mag an meinem iPad liegen, das so klein ist, aber ich habe ihn einfach das ganze Spiel irgendwie nicht wirklich wahrgenommen. Und ich glaube, er war nicht so wirklich im Spiel drin. Also ihm habe ich eine 5 gegeben. Duman fand ich auch nicht gut, aber immer noch ein bisschen präsenter und beweglicher. Der hat es dann auf eine 4,5 geschafft.
Flo, ja. kannst du dieses Dovidan-Ding wieder ein...
Nee, kann ich nicht. Bei mir ist vor der 5 halt ein Plus. Also das ist nicht
ja,
so
dafür, wahnsinnig. Dass er eine auf die Lippe bekommen hat, kriegt er noch
so ein Plus. So ungefähr, ja. Nee, aber das mit, was Uli sagt, mit man hat ihn kaum gesehen. Ich lasse mir ja nach dem Spiel immer so ein Match-Report geben, statistisch, wo dann auch so schöne Grafiken sind. Und bei Dovidan sieht man halt wirklich auf den Grafiken nicht viel, weil da ist ja jede Spielaktion mit einem Punkt besetzt und das ist nicht viel in beiden Halbzeiten. Also selbst in der ersten, die er ja komplett bestritten hat, war da nicht viel an Aktionen. Also von daher ist immer die Frage, liegt es an denen, die ihn einsetzen müssen oder an ihm? Aber das war einfach nix. Ich meine, man hätte der Einzige, wo man auch noch über einen Fünfer vielleicht hätte reden können, wäre Johannes Geist gewesen, aber das waren halt eher seine Ausrutscher hinten als sein sonstiges Spiel.
Aber das siehst du mal, ich brauche nicht einmal eine Grafik, damit ich sehe, dass ich nichts sehe. Also.
Herzlichen Glückwunsch. Herr Gretlein, können Sie irgendwie die Dovedansche Erde noch retten oder würden Sie sich, lesen Sie überhaupt Noten? Machen Sie sowas? Hört man ja oft von Fußballspielern, dass sie es nicht machen. Enrico Valentini macht's, weshalb ich regelmäßig Schimpfe bekomme, aber wie ist das bei Ihnen? Und können Sie Dovedan noch irgendwie retten, bitte? Das wäre nett.
Also ich würde jetzt einen Spieler nicht öffentlich kritisieren. Wenngleich es mir jetzt im Fall von dem Spiel vom Dovedan schwerfällt, jetzt da heftigst zu widersprechen. anders als mein Kollege Chris Ehrenberg bin ich dann schon jemand, der sich die Noten ganz gern anschaut, der vielleicht im Kopf selbst welche vergibt und das damit abgleicht, wie denn die Noten derjenigen, die ihn per Profession beurteilen, aussieht.
Ja. Und ist da oft eine Übereinstimmung oder zweifeln Sie an unserer Zurechnungsfähigkeit?
Also wahnsinnige Differenzen sind selten. Ja, es ist aber ich habe lange an der Uni ja auch mündliche Prüfungen abgenommen und war entweder selber Beisitzer oder war der Prüfer und hatte einen Beisitzer. Und da war ich auch fast immer erstaunt. Wir haben das dann auf Zettel geschrieben und haben die dann verglichen. Und ich glaube, mehr als um eine halbe Note waren wir nie auseinander. Und das ist bei den Beurteilungen hier schon in der Regel auch so, dass sich das in so einem Korridor bewegt, maximal mal eine Notenstufe.
Okay, jetzt fühlen sich der Uli und ich, wir fühlen uns gleich berufen, jetzt auch an die Uni als Lehrende zu gehen, wenn es da so ähnlich, naja, wahrscheinlich ist da noch etwas mehr Substanz hinter den Beurteilungen als bei uns, aber okay, also es waren dann grundsätzlich eher überschaubar gute Noten, die ihr verteilt habt, Uli und Flo, ja, richtig.
Also ich rechne ja immer einen Schnitt aus, der Uli hat einen Schnitt von 3,6, ich einen von 3,5. Also.
Aber auch nur, weil du die Einwechselspiele noch benotet hast.
Genau.
Sonst wärst du ja noch schlechter.
Sonst wäre ich wahrscheinlich noch schlechter, ja.
Aber wenn ich noch Noten gegeben hätte, hätte ich Fabian Nürnberger zum Beispiel auch auf jeden Fall mindestens eine 2 gegeben, weil das für mich schon so der Game-Changer, sagt man, glaube ich, neuerdings. Ne?
Ja. Ja. Steht ab jetzt unter Strafe, dieses Wort hier. Aber du hast es nochmal sagen dürfen. Ja, weil, warum war da der
das Spiel verändert hat? Mit dem Tor natürlich, ich glaube, irgendwo geschrieben, den Club nochmal wachgeküsst hat. Ich bin ja auch ein Romantiker. Und dann aber auch so das Gefühl hatte, dass er so die treibende Kraft war in dem Spiel und es einfach auch nochmal wissen wollte und auch nochmal ein paar gute Aktionen hatte. Also war für mich dann schon in der kurzen Spielzeit der auffälligste Spieler.
Ja.
Und das Tor war natürlich richtig schön.
Ja.
Anerkennen.
Ja, das stimmt. Vor allem auch diese Bewegung vor dem, mit der sein Gegenspieler ausspielt, die sah so ein bisschen Nate Weiss trainingsmäßig aus.
Grüße.
Also, ja, Grüße an den. Hast du irgendwelche Zahlen, die du erwähnen willst zu Fabian Nürnberger, Flo?
Ich habe in meiner Analyse habe ich ihn ja sogar rausgehoben per Grafik. Also das ist sehr, sehr auffällig, wie stark er das Zentrum in dieser knappen Viertelstunde, 20 Minuten, die er am Platz stand, dann doch besetzt hat. Der Trainer hat danach von einer gewissen Wildheit gesprochen, das fand ich auch sehr schön, der eben da wirklich dominant war, der war ja dann auch an beiden Toren beteiligt, der hat ja nicht nur das Tor gemacht, sondern hat ja letztlich dann auch mit seiner Flanke das andere Tor eingeleitet. Also er war einfach der Schlüsselspieler in dieser letzten Viertelstunde, 20 Minuten, hat auch jenseits des Tores das wirklich, also man unterstellt mir ja immer, ich würde Fernschüsse per se ablehnen.
Weiß ich gar nicht, wie die Menschen da drauf
kommen. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Hat freie Schussbahn, natürlich ist das ein Moment, wo er schießen darf. Und das ist ja auch schön anzuschauen. Von daher Alles gut.
Alles gut. 1-1 und dann in der Nachspielzeit 2-1. Wie sicher, Herr Gretlein, waren Sie sich, dass dieses Tor keine Anerkennung findet von Erik Schuranov, weil Dennis Borkowski den Ball mit der Hand spielt? Oder haben Sie es im Stadion gar nicht mitbekommen, so richtig?
Ich habe das im Stadion gar nicht so richtig mitbekommen. Ich war erst dann irritiert, als ich gesehen habe, dass der Schiedsrichter das überprüfen lässt. Also ich habe das nicht gesehen. Und also deswegen war ich eher bang, was jetzt wohl vorgefallen ist.
Und würden Sie in der Nachbetrachtung sagen, dass es ein reguläres Tor war? Oder?
Ja, das kann man schon geben, würde ich sagen. Ich wollte noch was zu meinem Zenger sagen. Ich sehe das schon auch, dass er Fabi da zentral war, aber ich glaube, es war auch wichtig, dass dann zwei ausgewachsene Stürmer im Zentrum standen. Das hat, glaube ich, auch nochmal einen nicht unerheblichen Effekt auf das Spiel gehabt, ohne jetzt die Leistung von Fabi da schwächen zu wollen.
Kein Widerspruch meinerseits, das ist natürlich was ganz was anderes. Man sieht es ja auch an der Aktion von Manuel Schäffler, der da ja einfach doch ordentlich Präsenz hat und das nochmal den Ball auch behauptet und auch, sagen wir mal, unkonventionell behauptet, weil ich glaube, also wenn ein Spieler im Kader ist, dem man jetzt nicht unbedingt den Fallrückzieher zutraut, dann ist es vielleicht eher mit seiner ganzen Körperlichkeit. Aber klar, also auch die ganze Wucht, die zwei dann reingebracht haben. Das ist natürlich nochmal was. Und Erik Schuranov ist einfach ein Phänomen. Das muss man ganz klar sagen. Der steht da und dann macht er einfach sein Ding.
Also kann man so zusammenfassen, diesen Abend, dass der Trainer in der Herangehensweise einen Fehler gemacht hat und den dann gerade noch rechtzeitig korrigiert hat? Oder war auch die ursprüngliche Herangehensweise ganz in Ordnung? Uli, nochmal vielleicht. Oder wer auch immer sich berufen fühlt.
Also es war jetzt auch nicht das erste Mal, dass er relativ klug gewechselt hat oder zumindest effektiv gewechselt, nennen wir es mal so. Also ich glaube, er denkt sich dann schon irgendwas dabei und sieht dann ja auch, dass das nicht so funktioniert hat,
wie er sich vielleicht vorgestellt hat. Sehr beruhigend, dass der Trainer des ersten FC Nürnberg sich was denkt, wenn er was tut. Das freut mich.
Das Schöne an ihm ist, er kann es dann im Nachhinein auch erklären und er tut's auch. Da gab es ja dann doch aus. Einer davon saß am Freitag dann auf der anderen Seite. Trainer, die das nicht so konnten.
Ja. Und er hat tatsächlich auch während der Pressekonferenz nochmal gesagt, dass er sich nochmal im Videostudium überprüfen will, ob da nicht vielleicht auch vom Trainerstab Fehler gemacht wurden vorab oder nicht alles richtig erklärt wurde. Trotzdem, auch an euch beide nochmal die Frage. Hättet ihr dieses 2-1 als Video Assistant Referee zählen lassen?
Ja, und wenn man es nicht tut, wäre es ein Fehler.
Okay.
Das ist ganz klar, ist keine Absicht. Und dementsprechend muss es zählen, weil unabsichtlich darf man es nur zurücknehmen, wenn Borkowski das Tor erzielt. Ja, gibt überhaupt keine Diskussion.
Eine sehr erstaunliche Handspielregelung, die mir natürlich mal wieder nicht wirklich bekannt war. Macht die Sache aber auch kompliziert, ne? Wo ist da der Unterschied zwischen Absicht und keine Absicht? Finde ich schwierig, oder ist das eine gute Regel? Gab es dann am nächsten Tag bei Schalke gegen Bremen auch nochmal eine ähnliche Situation?
Nee.
Flo, du warst gerade weg.
Ich war gerade weg. Nee, die Situation ist ja nicht ähnlich. Also der führt ihn ja vielleicht oder auch nicht. Das ist ja was, da geht es ja darum, gibt es Elfmeter oder nicht. Das hat ja nichts mit dem Tor zu tun. Und den Elfmeter, den Stieler da gibt, das ist halt ein Skandal. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Also den nach Videostudium zu geben, das geht nicht. Also da würde ich mich als Schalker sowas von verschaukelt fühlen und als Bremer würde ich mich schämen dafür. Also gut, als würde ich mich aus anderen Gründen schämen als anders.
Womit der Jablonski der Woche diesmal auch feststehen würde. Also es war ein glücklicher Sieg, der dem ersten FC Nürnberg die Gelegenheit gibt, weiterhin Bestandteil der Spitzengruppe der zweiten Fußball-Bundesliga zu sein. Gibt es sonst noch was, über das wir bei diesem Spiel sprechen müssen? Oder
wie groß ist denn die Spitzengruppe deiner Meinung nach?
Platz 1 bis 4.
Ja, da oder ist er ja wie viel der ist der Club? Genau, ich wollte gerade.
Platz 1 bis Club. Würde ich mich dann korrigieren wollen. Ach, ich muss echt mit diesem Tabellenstudium beginnen, wo ich es doch dem Trainer immer vorlesen wollte. Aber seitdem der selbst drauf schaut, schaue ich nicht mehr so häufig drauf. Deshalb. Wie groß ist er denn deiner Meinung nach? Oder bitte, Herr Gretlein.
Ich würde noch mal was zu dem glücklich sagen wollen. Ja. In gewisser Weise sehe ich das auch so. Zugleich hat die Mannschaft es dann schon auch sich noch erspielt und aus meiner Sicht auch verdient erspielt. Ich habe mich ehrlich gesagt zunächst aufgeregt, dass es nur 3 Minuten Nachspielzeit gab, weil ich glaube, das war sehr knapp bemessen. Wir haben da schon ganz andere Nachspielzeiten erlebt, die man sonst so nicht so nachvollziehen konnte. Und dann dachte ich, weil ich eigentlich dann an den Sieg noch geglaubt habe, dachte ich ja, 3 Minuten sind jetzt vielleicht zu knapp. Und was mich da eben ein bisschen ärgert ist, wenn ich dann mit den Leuten spreche, dann wird natürlich auch immer gesagt, mehr Dusel als der Club kann man dann gar nicht haben. Aber wenn wir in vergleichbarer Situation, und das ist uns ja auch des Öfteren schon passiert, der Gegentor kassieren, dann fällt wieder das berühmte Wort, sozusagen die Negation des Podcast-Titels.
Das stimmt, ja.
Und deswegen finde ich das ein bisschen unfair, ja, weil man muss dann schon auch sehen, es war ja auch nicht die Dummheit der Sandhausener, die waren, wie gesagt, aus meiner Sicht ein bisschen mit ihren Kräften am Ende, sondern es war natürlich auch dieser schon sehr überzeugende Siegeswillen, den die Mannschaft dann noch gezeigt hat. Die wollten das mit aller Gewalt noch drehen und es ist ihnen auch geglückt, insofern glücklich, aber nicht glücklich, insofern, wie wir wissen gar nicht, wie es passiert ist.
Also wobei man da jetzt... ich wollte gerade sagen, Widersprüche und Schock, kommen sie herbei, die...
Ich wollte nur vorschlagen, den Podcast in Kadusel umzubenennen. Dann.
Ja, ich finde, man kann den Sandhausen oder Sandhäusern, ich weiß nicht, schon einen Vorwurf machen, und zwar in dem Fall, wenn ich weiß, dass ich platt bin, und das hat ja Alois Schwarz nach dem Spiel auch gesagt, warum wechsle ich dann in der 80. das erste Mal? Wieso nutze ich nur 2 von 5 Wechselslots? Also das darf man ihnen, glaube ich, schon vorwerfen. Sind die anderen, die auf der Bank sitzen, dann noch weniger fit, dass die keine 10 Minuten aushalten, oder was war das? Also das, glaube ich, darf man dann trotzdem fragen, wenn man das platt gelten lassen darf, und das finde ich legitim nach der aus der Tatsache heraus, dass die ja zum Teil erst am Dienstag wieder ins Training eingestiegen sind, das ist ja durchaus okay, aber dann, warum stelle ich mich dann hin und sage, ich war platt, aber wechsle nur 2-mal? Das ist immer wieder bei dem Phänomen, dass man manche als Trainer halt, dass manche Trainer Dinge nicht so gut erklären.
Ja, und in der von Sebastian Kloser in diesem Podcast begründeten Tradition sind die Sandhäuser ja eh Deppen, oder war es nur die Stadt? Ich weiß es nicht mehr, aber...
War das nicht Heidenheim?
Und Aue. Ich glaube, der Kloser hat da wenige Ausnahmen gemacht in dieser zweiten Liga. Ich frage ihn nochmal, der hat bloß zurzeit Urlaub seit gefühlt 4 Monaten und gefühlt auch die nächsten 4 Monate. Aber das ist ein redaktionsinternes Thema.
Nix gegen Aue jetzt, ne? Die brauchen wir nächste Woche.
Weil
wir brauchen die Osthilfe nächste Woche.
Ja.
Aue gegen Darmstadt, Rostock gegen Paderborn und Dresden gegen Regensburg. Wenn die alle 3 gewinnen und der Club auch, ist der Club Tabellenführer.
Oh, und gehört dann endgültig zu dieser sogenannten Spitzengruppe. Dann ist es ja Club bis Club ist dann die Spitzengruppe. Das ist natürlich auch toll. Nachdem ja ein Sieg gegen St. Pauli leicht gelingen wird, nach den Eindrücken dieses Wochenendes. Ja. Okay, gut. Noch was zu diesem Spiel? Oder?
Du hast mich nach der Spitzengruppe gefragt und.
Und dann vergessen wieder, ne?
Dann sind sie mal irgendwo hingedriftet.
Eine weitere Konstante. Ich vergesse mal wieder was. Bitte.
Es ist ja, also jetzt von den Punkten her ist es ja, was weiß ich, könnte man fast sagen 1-7, was ja alle, die 1. bis 7. innerhalb von 3 Punkten liegt. Also das ist ja schon ein bisschen wild. Und von daher, ja, es ist ganz viel, ganz eng beieinander. Da kann sich ganz viel tun.
Ja, und am Ende der 1. FC Nürnberg aufsteigen. Das ist... Ja, na gut, ich sehe schon. Oder will irgendjemand mal meine Meinung bestätigen, von euch beiden wenigstens?
Der FCN steigt dann auf, wenn er... Also das glaube ich... oder ich sage erst, der FCN steigt auf, wenn der am 34. Spieltag tatsächlich auf 1 oder 2 steht.
Vorher ja, Herr werde Klaus. Ich
das nicht tun. Ja, genau, das ist doch schon wieder Bewerbung, um da irgendwie reinzufinden in diesen Verein. Mir würde nichts mehr einfallen zum Spiel, aber ich bin ja auch vergesslich, deshalb müsst ihr mir da immer ein bisschen helfen. Haben Sie noch was, Herr Gretlein? Oder wollen wir uns dem Aufsichtsrat widmen? Sie dürfen ja heute bestimmen hier, deshalb.
Nein, heute bin ich ja bei Ihnen Gast. Also Sie sind ja, doch Bestimmer, Herr Kettler. Aber
die Gäste sind bei uns ja Könige, wie man an den beiden anderen merkt. Ja, also machen wir Aufsichtsrat, würde ich sagen, oder? Uli, Flo?
Ja, nur zu.
Nur zu. Wart ihr überrascht, dass Thomas Gretlein zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates wiedergewählt worden ist vergangene Woche? Und da fällt mir noch was kurz, ein kleiner Einschub ein. In diesem Podcast von vor 2 Jahren hat Hans Böller behauptet, dass sich der Aufsichtsratsvorsitzende theoretisch auch immer noch Präsident nennen könnte. War das Quatsch damals? Sie haben damals nicht widersprochen, Herr Gretlein, und ist das immer noch so, oder?
Also das ist nicht so. Ich weiß es nur vom letzten Präsidenten, Herr Franz Schäfer.
Ja.
Der hatte das in die Welt gesetzt. Konform und ist natürlich auch nicht so.
Okay, gut. Jetzt waren Sie wieder mal ein bisschen weg. Also es ist heute mal wieder ein Podcast mit ein paar technischen Aussetzern, für die höchstwahrscheinlich ich verantwortlich bin. Ich möchte mich bei allen Zuhörenden entschuldigen dafür. Vielleicht hört man das dann aber in der Aufnahme auch wieder gar nicht und nur wir kriegen hier manchmal nicht mit, was die anderen so sagen. Also hat es euch überrascht, Flo und Uli, die Wiederwahl?
Mir war gar nicht bewusst, dass eine ansteht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe gedacht, das ist einfach gesetzt.
Ja, okay. Und du, Uli?
Ja, ähnlich. Also, nee, überhaupt nicht überrascht. Ja.
Sie, Herr Gretlein? Hallo? Sind Sie noch da, Herr Gretlein?
Wenn es eine neue Zusammensetzung geben könnte, und nachdem wir im vergangenen zurückliegenden Jahr ja jetzt auch sozusagen die gleiche Besetzung hatten und ich den Eindruck hatte, dass die Kollegen, wie Sie so schön gesagt haben, das ganz okay finden, ja, fand ich es jetzt auch nicht überraschend.
Und ist es Ihnen noch ein Vergnügen, dieses Amt auszukleiden? Wir haben uns am Mitte der vergangenen Woche nach Ihrer Wiederwahl, ich glaube am Dienstag war es, unterhalten. Es könnte sein, dass dieses Gespräch sich jetzt in leichten Teilen wiederholt, aber ist es Ihnen noch ein Vergnügen, dieses Amt auszufüllen?
Da hatten Sie nach Freude gefragt. Ich würde zwischen Freude und Vergnügen ein bisschen unterscheiden.
Okay. Dann gehen wir zurück zur Freude. Ist es Ihnen eine pure Freude, dieses Amt? So war, glaube ich, die Frage damals.
Genau. Und es, also pur würde ich es natürlich nicht sagen, aber es natürlich macht das Amt auch Freude. Es ist, man kann mitgestalten. Man ist nah dran an Entscheidungen. Man kommt mit vielen interessanten Leuten zusammen. Also es ist schon ein Amt, das auch Freude macht, sonst würde man es ja nicht machen. Dass es auch ganz andere Seiten hat, das ist auch klar und das gehört auch dazu. Und das muss man aushalten. Wenn man das nicht aushält, dann kann man auch diesen freudigen Teil nicht mitnehmen.
Ja. 2014 war es das erste Mal, dass Sie in diesen Aufsichtsrat gewählt wurden. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja.
Ja. Ja. Uli und Flo, Aufsichtsrat 2014, Aufsichtsrat 2021. Erkennt ihr da Unterschiede in der Amtsführung?
Da müsste ich jetzt erstmal überlegen, wer da damals, aber das 2014 war diese große Wahl, wo mehr als die Hälfte oder neu gewählt worden ist, ne?
Ja.
Genau, da kamen 5 neu ins Amt. Das war der Stefan Müller, der Johannes Bisping, der Professor Gömmel, der Matthias Zeck und ich. Und im Amt waren, also geblieben waren, der Ralf Peisel, der Uli Mali, der Peter Schmidt wir waren dann da noch 8, habe ich jetzt noch.
Ich bild mir ein, waren es 8?
Nein, es waren schon 9.
Okay.
Ja, gut. Okay.
Oder?
Ja, man kam. Günter Koch war noch nicht dabei.
Günter Koch, ja.
Doch, Günter Koch.
Oh Gott, oh Gott.
Günter der am, ja, der am Erscheinungstag der, dieses Podcasts ja. Geburtstag hat, ne?
Also herzlichen,
genau.
Herzlichen
und Glückwunsch. Und noch dazu ja. einen Runden. Das müssen wir eben besonders, kann man gleich für eine Dekade wünschen.
Ja, das stimmt. 80 wird er. Mhm. Wir haben ihm auch in der Zeitung heute gratulieren dürfen. Ja, ich habe im Interview letzte Woche behauptet, dass es damals im Aufsichtsrat vor allem sehr chaotisch zuging, was uns von den Zeitungen und Journalisten immer sehr gut gefallen hat, weil man praktisch jederzeit was zu schreiben hatte und dass es jetzt schon fast langweilig ruhig ist und eine Geschlossenheit in diesem Gremium herrscht, wie man jetzt auch auf der Jahreshauptversammlung hat erleben können, wo alle zu wählenden Mitglieder mehr oder weniger für die anderen zu wählenden Aufsichtsratmitglieder geworben haben. Also Uli ist schon ein bisschen ein langweiliges Gremium geworden.
Ich wollte gerade sagen, also ich mache das ja schon ein bisschen länger und ich waren doch schon sehr lustige Zeiten, als man dann stundenlang in der Aro-Zentrale am Schleifweg stand, die versammelte Journalistenmeute, und gewartet hat darauf, wird jetzt der Trainer entlassen oder nicht oder was passiert. Also das war noch irgendwie alles ein bisschen wilder damals.
Ja.
Inzwischen geht es doch schon sehr gesittet ab.
Ja. Ja. Ist das Ihr Verdienst, Herr Gretlein?
Das würde ich so nicht sagen. Ich habe bestimmt einen Anteil daran, weil ich sozusagen immer dafür gefochten habe, dass wir uns da professionalisieren. Aber das hängt natürlich auch immer mit der spezifischen Besetzung des Gremiums zusammen. Also wenn Sie 1, 2 oder 3 haben, die ihre eigene Nummer vollziehen, dann wird's schwer. Also man hat ja keine Machtbefugnis in dem Sinn über die anderen Mitglieder. Ja. Aber ich würde schon sagen, dass ich versucht habe, da diese Ruhe, die ja keine Grabesruhe ist, sondern die einfach eine professionelle Ruhe sein soll, diese professionelle Ruhe da mit reinzubringen.
Wann bewirbst du dich jetzt eigentlich für den Aufsichtsrat, Flo, um dieses schöne Thema mal wieder...
Sobald ich tatsächlich das gefunden habe, was mir die geschätzte Liesel auf Twitter angedichtet hat, nämlich so ein Zeitumdreher aus Harry Potter. Sobald ich den habe, bin ich dabei.
Ja. Es ist ein sehr zeitaufwendiges Amt, Herr Gretlein. Oder können Sie Zengers Bedenken hier zerstreuen?
Also ich glaube jetzt sozusagen ein Aufsichtsratsmitglied, das jetzt nicht in einer der Führungsfunktionen ist, also Vorsitzender oder Stellvertreter, da ist es überschaubar, aber es ist auch nicht zu vernachlässigen. Aber da sind halt die Sitzungen, die Vorbereitung für die Sitzung, zwischendurch mal was lesen und auch mal zum Fan gehen oder so. Aber das würde ich jetzt mal als nicht übermäßig beanspruchend ansehen.
Naja, schau, Flo.
War das jetzt eine Anfrage, Herr Dr. Gretlein?
Wollten wir nicht mehr Frauen im Aufsichtsrat haben, nicht mehr Lehrer?
Wie Sie ja auch schon lustig vermerkt haben, ja, ich spreche weiter Frauen an.
Ja. Das sei Ihnen gegönnt.
Ich habe in den nächsten 2 Wochen 2 Termine mit 2 Frauen, wo es genau darum geht.
Ob sie sich in Konkurrenz zu Flo Zenger für den Aufsichtsrat bewerben.
Genau.
Okay. Warum ist das so kompliziert, Frauen zu finden für den Aufsichtsrat?
Ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass es da keine Rollenvorbilder gibt, ja, dass Fußball natürlich in der Öffentlichkeit immer noch eine sehr stark männlich dominierte Veranstaltung
ist. Hört ihr ihn noch?
Nein. Sind die der Fußball.
Sie waren gerade mal wieder weg.
Bei Rollen,
ach so.
Dass es keine Rollenbilder gibt, dann haben wir.
Genau, keine Rollenvorbilder gibt. Ja. Und dann habe ich gesagt, nur auf der operativen Seite sind natürlich auch vor allem Männer oder fast ausschließlich Männer, weil der Fußball sich auch in seinen operativ tätigen Funktionären ja vor allem aus sich selbst rekrutiert, so dass die Frauen da, glaube ich, eben sich schwer tun, da sich einzufügen.
Ja.
Ich glaube, dass es sich mit der Zeit nicht nur ändern soll, sondern auch ändern wird. Aber ich glaube, man braucht ein bisschen Zeit dafür. Und es muss was an der Basis passieren. Also ich würde mir schon wünschen, wir haben, glaube ich, nur 14% weibliche Mitglieder, dass sich auch da die Quote, wenn man es mal so nennen will, deutlich erhöht. Und dass dann vielleicht doch die ein oder andere sagt, wir sind auch ein im Club, im Verein, möchten wir entsprechend repräsentiert sein in dem Gremium, das die Mitglieder repräsentiert.
Ich möchte nicht wieder übergriffig werden, wie es mir Flo Zenger zuletzt zu Recht vorgeworfen hat, aber bewerbt euch als Aufsichtsrätinnen beim ersten FC Nürnberg, fände ich auch sehr, sehr gut. Was ist das größte Missverständnis mit Blick auf den Aufsichtsrat? Ist es, wie würden Sie das beschreiben? Ist es das, dass es ein Gremium ist, das keine Entscheidungsbefugnis hat, sondern kontrollieren soll?
Das ist, glaube ich, der Kern der Sache und natürlich auch die Gegenstände oder die Themen, mit denen wir uns vor allem befassen. Also wir diskutieren kaum die Aufstellung, wenn da mal höchstens nachher bei einem Glas Bier oder so, aber solche Themen, die viele meinen, die da vorherrschen, dass man also das Sportliche unmittelbar und direkt bespricht, so wie es in dem Podcast ja immer zumindest partiell, wenn es ja gerade um Cordon Bleus oder um sonstige Dinge geht, ja, wie das in dem Podcast der Rolle ist, das ist da sehr, sehr nachgeordnet. Und das, glaube ich, das verstehen viele nicht so richtig.
Ja. Was auch daran liegen könnte, dass der Aufsichtsrat in der Vergangenheit manchmal den Eindruck gemacht hat, als könnte er über Aufstellungen und Sonstiges entscheiden. Also vielleicht.
Ich glaube, dass das bei anderen Vereinen auch ganz oft der Fall ist. Ich habe mich gestern mit einem ehemaligen Trainer von uns getroffen.
Und, aha. Dieter Hecking.
Nein. Den sehe ich sehr häufig. Nein, ich sage jetzt keinen Namen. Ich habe mich mit einem ehemaligen Trainer von uns getroffen. Und der hat mir von zwei anderen Vereinen berichtet. Da wird diese Trennung sozusagen, diese, wenn man so will, wie die Verfasstheit des Vereins sie nahelegt, das wird die sehr viel weniger eingehalten als bei uns. Da gibt es dann schon so, dass einer der Großsponsoren im Aufsichtsrat sitzt und dann sagt, der Spieler X muss aber spielen, weil mit dem habe ich einen Werbevertrag. Das wäre bei uns undenkbar. Nicht allein, weil wir einen sehr professionellen Hauptsponsor haben, sondern weil sowas würde ja, das Gremium und würde ich auch nicht zulassen, dass man so vorgeht.
Dazu müssten erst wir uns in dieses Gremium wählen lassen. Dann könnten wir versuchen, daran etwas zu ändern.
Ah, das würde euch nicht gelingen, sage ich jetzt mal. Das würde euch nicht gelingen.
Okay, Herausforderung angenommen. Kadepp wird nächstes Mal als Liste antreten, Leute. Uli, du wolltest noch was Ernsthaftes sagen, oder?
Nee, ernsthaft nicht. Aber ich überlege gerade, welcher ehemalige Clubtrainer offenbar bei einem Verein jetzt ist, wo es einen Großsponsor gibt. Das macht mich schon wieder neugierig.
Ja, Nein, Großsponsor heißt einfach, der so, das ist ja relativ zu sehen, das ist ein Sponsor, der halt sehr viel Einfluss hat, weil er einen großen Anteil des Sponsorings trägt. Das ist mit Großsponsor gemeint. Also ihr kommt jetzt damit drauf und
ich verrate. Ein vorgezogener Gerch.
Ja, genau. Wenn Sie noch ein paar Sachen sagen können.
Genau. wo der Trainer vorher gearbeitet hat, bevor er beim Club war, dann können wir es ein bisschen. Aber gut, wir wollen ja über den Aufsichtsrat sprechen. Bei der Mitgliederversammlung kam auch mal wieder zur Sprache, ob es denn nicht eine Möglichkeit gäbe, beziehungsweise eine wäre, dass die Mitglieder des Aufsichtsrates bezahlt werden. Kann mich nicht mehr 100% an Ihre Antwort erinnern, Herr Gretlein, aber Sie waren dem auch nicht ganz abgeneigt, oder?
Ja, wobei ich das in gewisser Weise zweischneidig sehe. Einerseits finde ich den Aufwand, den man da betreibt, der ist schon nicht unerheblich. Also ich sage mal als Beispiel, als ich für den Martin Bader Nachfolge gesucht habe, bin ich mit meinem privaten PKW 3.500 Kilometer gefahren. Und dass man dann sozusagen immer die Fahrtkosten da irgendwie zurückerstattet bekommt und dann spricht man da mit all den Leuten, die muss man natürlich auch alle zum Essen einladen, das sind ja potenzielle Kandidaten, da kommt dann schon das Sümmchen zusammen, wo man sagt, naja, ich mache das jetzt im Dienste des Vereins, warum soll ich das jetzt alles aus meiner Tasche bezahlen? Andererseits sage ich mir wieder, ich bin lieber unabhängig und lass mich jetzt nicht dafür, dass ich dann noch, was weiß ich, eine Aufwandsentschädigung von 500 oder 1000 Euro krieg, doppelt beschimpfen. Also ja, sozusagen die Beschimpfungen erträgt man leichter, wenn man sagt, also man macht's ja wirklich für gar nichts. Also was jetzt das Finanzielle anbelangt. Deswegen sehe ich es immer ein bisschen zweischneidig. Ja. Ich denke, das würde der Professionalität einerseits gerecht werden. Ja, das gibt's sonst ja überall. Ich bin auch bei Firmenaufsichtsräten, da gibt's natürlich eine Vergütung. Andererseits ist es halt in einem e.V. auch so, dass man sagt, das ist in der Tat in einem emphatischen Sinn ehrenamtlich. Plus ehrenamtlich sind auch die Stadträte und auch die kriegen ja auch ganz Entschädigung. Ja.
Eure Meinungen, Uli Flo? Aufsichtsräte bezahlen beim ersten FC Nürnberg?
Also zumindest die Spesen oder so, also das finde ich ehrlich gesagt ziemlich absurd, dass man dann auf eigene Kosten quasi Manager oder Vorstandsakquise betreiben muss. Also das ist, glaube ich, irgendwie, ja, also wenn es jemand sieht und dann sagt er, ja, warum macht er das? Also Herr Dr. Gretlein, ja, die Frage ist berechtigt, warum machen Sie das, wenn Sie, also für den Verein, ne? Und dann auch noch beschimpfen lassen, ist spannend. Also ich finde zumindest den Bereich, dass also Spesen, die über, was weiß ich, eine Wurstplatte hinausgehen, muss man sich, glaube ich, schon überlegen.
Ja, Uli, ähnlich wahrscheinlich.
Kann das sogar auf einen anderen Fall übertragen. Wir haben ja den Verband Verband Deutscher Sportjournalisten. Da führen wir gerade dieselbe Diskussion, weil da auch bislang der Vorstand rein ehrenamtlich tätig war und es inzwischen aber so viel Arbeitszeit trotzdem auffrisst, dass man da auch darüber diskutiert, eine gewisse Aufwandsentschädigung zu bezahlen. Mhm. Und ich denke mal, was da gilt, kann dann auch für einen Aufsichtsrat im 1. FC Nürnberg gelten. Also ich gönne jedem alles. Wegen mir dürfen Sie gern was bekommen. Dann auch irgendwo ein bisschen Schmerzensgeld letztlich.
Mich interessiert ja jetzt vor allem, haben denn die anderen Mitglieder des Aufsichtsrates dann wenigstens zusammengelegt, um die Benzinkosten einigermaßen aufzufangen? Oder haben die unter den Tisch geguckt, als sie das erwähnt haben in einer der Sitzungen und sich gedacht, Schuhe binden.
Ich würde mich jetzt missverstanden fühlen, wenn ich sage, das hätte ich jetzt unbedingt haben wollen. Ich wollte, das ist das, was man als sich als Frage stellt, ja, wenn man sagt, das ist ja nicht so, dass ich sage, jetzt soll jeder sein Geldbeutel zücken oder so. Nein, es ist ja auch nicht so, dass ich sage, das bräuchte ich jetzt. Aber es ist schon was, wo man sich eben fragt, ja, da sitzt mir eben jemand gegenüber, der potenziell bei einem ein fünfstelliges Monatsgehalt beziehen wird und dann lädt man den toll zum Essen ein, weil man natürlich der Repräsentant des Vereins ist und kann es nicht einmal wieder reinreichen. Das ist schon, das hat einen absurden Zug, ohne dass ich jetzt sage, ich weine dann den 100 Euro nach oder den 120 oder so. Das ist ja auch Quatsch.
Ja. Der Herr Bonnemann kann ja nächsten Sonntag revanchieren und mal 3 im Weckler ausgeben.
Ja. Oder ein Cordon Bleu. Oder ein Cordon Bleu. Das isst man da wahrscheinlich dann eher nicht Cordon Bleu, sondern da trifft man sich dann in gehobeneren Lokalitäten. Aber gut, dieses Thema wollen wir jetzt nicht zu lange ausbreiten. Es gibt nämlich noch ein, zwei andere Dinge, die ich gerne ansprechen wollen würde. Auch die letzte Woche schon im Interview zur Sprache gekommen. Eines ist die zumindest leicht missglückte Abstimmung am Ende der JHV über diese Ausgliederung der GmbH. Macht sie das im jetzt dann doch mit einigem zeitlichen Abstand noch ein bisschen wütend, dass das nicht funktioniert hat damals?
Na, wütend ist das falsche Wort. Wütend macht mich es nicht. Es war ja denkbar knapp. Ne? Man kann ja erstmal auch sagen, 73% Diskurs. Sicher ist es, wenn man jetzt das nochmal das Wort dann verwenden will, oder umso mehr bedauerlich ist, dass uns es dann eben nicht geglückt ist, die letzten 2% noch für uns zu gewinnen. Und das würde ich eben uns zuschreiben. Da glaube ich, das haben wir einfach nicht gut gemacht. Wir haben nicht gut argumentiert, warum wir A, diesen Antrag überhaupt stellen und B, was viel wichtiger ist, warum wir ihn so gestellt haben, wie wir ihn gestellt haben. Weil viele haben ja dann gesagt, na, hättet ihr gleich nur die Vermarktungs GmbH eingebracht, dann wäre das sicherlich durchgegangen. Zugleich stehen ja noch ein paar andere Dinge an und es macht ja wenig Sinn, sozusagen eine Einzelaktion in eine Satzung mit aufzunehmen, sondern wenn, dann muss man das grundsätzlich regeln. Und ein Punkt waren ja auch die 25%, die in der Begründung lagen, aber eben nicht in dem Text, weil es im Fall der Vermarktungs GmbH in der Tat so sehen, dass wir allenfalls 25% hätten veräußern würden wollen, wenn überhaupt. Gäbe es natürlich bei den anderen Konstruktionen, nehmen wir mal eine Stadionbetreibergesellschaft oder eine Stadion-Eigentümergesellschaft, wenn das eines Tages mal der Fall sein können sollte, da müsste man natürlich, wenn das umdrehen, ja, da wären sicherlich wir in der Heizgesellschaft. Und deswegen haben wir das nicht in den Antrag geschrieben. Das haben wir alles nicht gut genug begründet und erläutert und deswegen sind wir abgestraft worden. Dennoch knapp, aber knapp vorbei ist auch daneben.
Ist das der Fluch eines sogenannten Traditionsvereins, dass die Basis da generell eben sehr skeptisch ist, sobald Begriffe wie GmbH fallen oder irgendwas in die Richtung geht, dass man sofort irgendwas Böses mutmaßt, sprich Ausgliederung oder also?
Ja, das mit der Ausgliederung, dass das gemutmaßt wurde, das habe ich nicht verstanden, weil wir das ja andererseits, um genau diese Diskussion wegzukriegen, nochmal explizit in die Satzung aufgenommen haben, dass man da die Dreiviertelmehrheit benötigen. Das ist übrigens eine höhere Hürde als eine Änderung des Grundgesetzes. Ne? Da genügen 2/3 des Parlaments. Wir haben hier 3/4. Ich glaube schon, dass das sozusagen die Schattenseiten, wenn man das jetzt so will, des EVs sind, dass wir halt nicht die Schlagkraft, nicht die Geschwindigkeit, nicht sozusagen in der ja, Leichtigkeit, in der viele unserer Wettbewerber sich als Wirtschaftsunternehmen auf dem Markt bewegen, dass wir da schon ein Stück weit behindert sind und langsamer sind und dadurch auch ein bisschen Nachteile haben. Damit will ich nicht den EV verdammen, sondern das muss man einfach sehen. Ja, man muss sehen, dass wir nicht gleichermaßen agieren können wie andere Vereine, die vielleicht ausgegliedert haben und für die so eine Frage wäre sozusagen wahrscheinlich eine 1,5-stündige Diskussion in dem Aufsichtsgremium und damit wäre das dann durch, ja, weil ja eigentlich wirklich alles dafür spricht, sowas zu machen. Und dann legt man sich das für und wieder vor Augen und beschließt dann sowas. Und bei uns ist es schon im Vorfeld dann ein sehr großer Aufwand, weil man natürlich sich alle Eventualitäten, die da kommen könnten, überlegt, was, wie begründet man das? Dann kam eben das Thema, ja, und am Ende fürchten die, wir wollen ausgliedern, dann nehmen wir den Passus noch mit auf. Also das ist natürlich alles sehr zeitraubend, zeitintensiv und verhindert eben, dass wir sozusagen mit der gleichen Geschwindigkeit unterwegs sein können wie unsere Wettbewerber. Da sind wir eher ein Tanker, eben mit den Traditionen und mit den doch dann auch ordentlichen Mitgliederzahlen, die dann gegen Schnellboote ankämpfen müssen. Und da drehen wir uns nicht schnell genug. Das ist sicherlich so.
Ist es nicht schön, Flo, ein Tanker zu sein inmitten von Schnellbooten? Oder?
Ich war jetzt leider bei dem Tanker daran erinnert, dass ich in einer meiner ersten Notenbegründungen überhaupt Dave Bulthäus als Tanker bezeichnet habe. Und jetzt ist der FCN plötzlich auch einer.
Ja, der FCN ist der Dave Bulthäus unter den Fußballvereinen. Kann man das nicht auch gut finden, Flo?
Natürlich kann man das gut finden. Man muss halt dann durchaus damit leben, dass vielleicht der Tanker eben etwas länger beim Wenden braucht. Aber natürlich, man kann das ganze Fußballgeschäft durchaus kritisch sehen. Ich glaube, der Herr Dr. Gretlein war unter der Woche, wenn ich richtig informiert bin, auch im Z-Bau, wo es um die Zukunft des Profifußballs geht. Also ich glaube, man kann das auch mal durchaus generell hinterfragen, ob die Entwicklung, die der Profifußball da nimmt, die richtige ist.
Selbstverständlich. Ich habe jetzt auch gesagt, ich will damit nicht gegen den EV sprechen, sondern ich will nur sagen, was das für Konsequenzen hat. Und natürlich, ich war im ZV, ich fand es eine sehr interessante, lebhafte Diskussion, die verschiedenste Facetten da beleuchtet hat, fand es richtig gut, muss ich sagen. Nur das sind sozusagen zwei verschiedene Fragestellungen. Das eine ist, wir befinden uns ja in einem Wettbewerb mit vielen anderen. Und da hat jeder bestimmte Vor- und bestimmte Nachteile. Wir müssen halt darauf achten, dass die Nachteile, die uns aus bestimmten Konstruktionen zuwachsen, nicht überhand nehmen und wir deswegen in Schwierigkeiten gelangen. Das hat auch seine Vorteile, ja, das will ich eben gar nicht bestreiten. Die Wettbewerbssituation ist aus meiner Sicht das Entscheidende. Und diese Veranstaltung im Z-Bau diese Woche, die hat ja jedenfalls von der einen Vertreterin, die ja sehr klug auch gesprochen hat, genau das immer wieder thematisiert. Natürlich, dass die Wettbewerbsbedingungen nicht mehr fair und gerecht sind, wenn man sich anschaut, wie Fernsehgelder verteilt werden etc., wie die Lücken, die Klüfte zwischen den Ligen sind, also zwischen der ersten und zweiten und noch viel mehr natürlich zwischen der zweiten und dritten. Deswegen wäre das ja auch eine absolute Katastrophe gewesen, wenn uns das in Ingolstadt nicht wirklich mit sehr, sehr viel Glück in allerletzter Sekunde gelungen wäre, weil der Absturz in die dritte Liga, der hat sozusagen von der ganzen finanziellen Ausstattung solche dramatischen Auswirkungen, dass das dann existenzgefährdend ist für einen Verein wie den Club, der dann doch, sagen wir mal, relativ großes Gelände, große Mannschaft, jetzt in dem Sinn meine ich auch Personal, in Verwaltung etc. Also für uns wäre das eine Katastrophe gewesen. Und da muss man schon auch immer dran arbeiten, dass man sagt, man kann auch an diesen Wettbewerbsbedingungen etwas machen und muss schauen, dass die nicht das immer mehr verschärfen. Und man sieht ja jetzt, wie es den Fördern gerade geht, nahezu chancenlos.
Grüße. Grüße an die Fürther.
Nein, das sage ich jetzt ohne. Nein. Ich meine, ich will jetzt mich nicht über die, ganz im Gegenteil, sondern ich sage, das ist tapfer, was die da gerade machen. Aber man sieht eben, wie schwer das ist, wenn dann nicht andere Geldquellen dann im Hintergrund stehen, wie es vielleicht bei Union Berlin der Fall ist oder so. Also das Geld spielt natürlich eine Rolle und wir befinden uns in einem Wettbewerb mit anderen Vereinen, die eben verschiedenste weitere Geldquellen haben. Und wenn selbst so eine Kleinigkeit wie eben diese GmbH-Gründung dann zu Schwierigkeiten führt, dann benachteiligt uns das natürlich schon im Wettbewerb. Jetzt nicht diese, das kriegen wir schon jetzt auch hin und nächstes Jahr werden wir es wahrscheinlich wieder versuchen.
Aber das ist ja auch ein Punkt, ist nicht noch ein bisschen mehr das Problem, dass auf dieser Tanker-Kommandobrücke ganz einfach zu oft falsche Entscheidungen getroffen worden sind. Also dieser beinahe Absturz in die dritte Liga, der lag ja zu großen Teilen auch darin begründet, dass einfach eine Mannschaft zusammengestellt wurde, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht wirklich konkurrenzfähig war für diese Zweitligaspielzeit. Also da hätte auch eine andere Organisationsform wenig geholfen, wenn die Fehler gemacht worden wären.
Also ich weiß jetzt gar nicht, ob die Mannschaft sozusagen jetzt so katastrophal zusammengestellt war. Ja, da kann man drüber streiten. Fakt war, dass wir in eine Tabellensituation geraten sind, die man nicht vorhergesehen hat. Ich erinnere mich noch sehr gut zu Beginn der Saison, ja, da von dem Fachmagazin Kicker bis zu, wo bist überall ich hinkam, haben eigentlich alle
Fachmagazin Nürnberger Nachrichten
bis wo überall ich hinkam, wurden wir gelobt für den Kader. Das war am Anfang nahezu euphorisch fast. Ja, da war ja ein Hack da. Dovedan wurde als ein super Transfer. Also da ist ja, jetzt glaube ich, dass wir jetzt, ich will jetzt damit nur sagen, ja, im Nachhinein war das natürlich dramatisch und ich will das auch nicht schönreden und da ist viel schlecht gelaufen. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, der Kader hat schon das erahnen lassen, dass wir uns da befinden würden. Das, glaube ich, wäre eine falsche monokausale Erklärung, sondern da hat sicherlich viele, viele andere Gründe noch gegeben. Und ich würde sogar noch stärker sagen, so schlecht war der Kader jetzt auch wieder nicht, dass er tatsächlich in diese Situation hätte kommen müssen.
Sie reden jetzt, also um da mal dazwischen zu gehen, Sie reden jetzt ja von der sportlichen Qualität des Kaders, aber bei Kaderzusammenstellung geht es ja vielleicht auch eher um Persönlichkeiten und vielleicht war da, also den Eindruck hatte ich, dass es vielleicht zumindest für die Situation, die dann entstanden ist, der falsche Kader war von den Persönlichkeiten her. Oder würden Sie das anders sehen?
Also natürlich hat da was nicht funktioniert, ne? Sonst wäre man ja auch nicht dahin gekommen. Das ist schon richtig. Ob man das jetzt an einzelnen Persönlichkeiten oder an der Konstellation festmacht, ja, das ist auch etwas, was sich im Vorfeld, glaube ich, sehr schwer beurteilen lässt. Ja, man hat gewisse Umbrüche, die wollte man ja auch. Dass dann sozusagen so ein Veränderungsprozess, der ja auch da schon vorgesehen war und eingeleitet wurde, dass der natürlich auch immer auf eine bestehende Struktur jetzt auch eben im Kader trifft. Das ist richtig, aber man weiß ja von vornherein gar nicht, wie entscheidet sich der Trainer, ja, wie gestaltet der den Übergang, der dann, sagen wir mal, mittelfristig geplant ist, wie agiert er mit den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, alten Spielern, wie baut er neue Spieler ein, wie präsentieren sich die Spieler? Das, glaube ich, wenn mir jemand sagt, das weiß er sofort, wenn er sich die Liste anschaut, wie dieses soziale Gefüge Mannschaft funktionieren wird. Den, wenn Sie mir sagen, dem wird man, glaube ich, sehr viel Geld zahlen. So, dass wir ihn wahrscheinlich gar wieder gar nicht bekämen.
Wie viel Geld verlangst du, Flo?
Ich sage immer, sobald ich das Gleiche verdiene wie jetzt, bin ich aus meinem jetzigen Job raus, aber das ist wieder was anderes. Nee, aber ich finde, das ist aber ja natürlich durchaus was, wo man dann, also meine Kritik ist vielleicht auch gar nicht am Kader damals gewesen, sondern es hat sich halt, und ich weiß nicht, ob es das selbsterfüllende Prophezeiung war oder nicht, ja damals eigentlich beim Trainer dann das, was aus Wien berichtet worden ist, 1:1 nochmal umgesetzt. Also es war, und ich weiß nicht, ob da die Berichterstattung, die dann da war, aufgrund der Verbindung zwischen Wien und Nürnberg ein Faktor war, dass sich die Leute das vor der Folie angeschaut haben, gesagt haben, das ist jetzt wieder so, oder ob es halt dann tatsächlich so war, wie es war. Und das, also, das war eigentlich, wäre eher meine Kritik da gewesen zu dem Zeitpunkt, dass die Trainerentscheidung, aber die liegt nicht in ihrer Hand.
Aber da gebe ich Ihnen durchaus recht. Aber da würde ich jetzt wieder sagen, ohne diese Bedenken, die hat der Aufsichtsrat als Gremium geteilt, hat die auch vorgebracht. Aber es ist so, und dafür werde ich mich immer wieder einsetzen, die Entscheidung trifft der Sportvorstand. Ja, wir können ihm sagen, wir würden das nicht tun, aber er ist derjenige, der sozusagen derjenige ist, der die Entscheidung dann auch verantworten muss. Und er ist derjenige, der viel näher am Markt ist, als wir das sind. Ja, ich höre mich auch um, ja, ich treffe auch Leute, aber es ist natürlich nicht mit der zeitlichen Intensität, mit der sich so jemand wie der Sportvorstand damit befassen kann. Und es gab einen Kollegen bei uns, der hat sich über 2,5 Stunden Videomaterial von Alltag angeschaut und hat dann gesagt, na ja, ich verstehe schon, was der Palikutscher an dem gut findet, weil mit dem Kader, den der da in Alltag hat, und vor allem bei den Griechen, das hat er sich angeschaut, mit den Kadern, den der in Griechenland hat, so einen Fußball zu spielen, ist schon beeindruckend, wie schnell die umschalten, wie viel die in die Box besetzen, etc. Also die Idee, die da geherrscht hat, die hat man dann geteilt und man hatte dann die Stimmen aus Wien. Ja, und man hatte sozusagen das objektive Material aus dem Griechenland. Ja, hinterher ist man wirklich schlauer, aber selbst wenn es ist so, es ist der Sportvorstand, der entscheidet. Jetzt kann man sagen, dann haben wir beim Sportvorstand einen Fehler gemacht. Trotzdem verteidige ich das, dass es der Sportvorstand entscheiden muss.
Hinterher sind wir immer schlauer. Ich will noch ein bisschen in die Zukunft blicken, falls das die Zeit noch hergibt. Wir reden jetzt schon eine ganze Weile, aber zwei Themen würden mich doch noch interessieren. Es kam vor der Jahreshauptversammlung mal wieder das Thema Stadion auf, wie es sehr häufig aufkommt, dieses Thema. Wie realistisch ist es denn, dass der 1. FC Nürnberg ein neues Stadion bekommt, das jetzige Stadion umbaut und das alles zeitnah?
Also zeitnah halte ich das für nicht sehr realistisch. Zugleich, glaube ich, ist es die für uns mittelfristig zentrale Aufgabe, das irgendwie zu bewerkstelligen, ich habe vorhin von Wettbewerbsnachteilen gesprochen, der durch den e.V. entsteht, nicht zwangsläufig, aber dass wir da im einen oder anderen ein bisschen gehemmt sind. Und natürlich haben wir einen erheblichen Wettbewerbsnachteil durch das Stadion. Wir sind das Stadion, das im Vergleich zur Gesamtzuschauerzahl in der zweiten Liga die geringste VIP-Anteilräume hat, nur um ein Beispiel zu nennen. Also auch da haben wir sozusagen finanziell einen gewissen Nachteil. Ich glaube auch, dass wir das Stadionerlebnis erweitern wird müssen. Das gibt das Stadion auch nicht so richtig her. Kurz, es wird eine zentrale Aufgabe sein, dass wir da wirklich zu Potte kommen. Das wird nicht heuer sein, das wird auch nicht nächstes Jahr sein, aber wir werden da mittelfristig was machen müssen. Sonst, habe ich auch viel Flügel dafür bekommen. Ich habe mal gesagt, wir sind ein Pendler zwischen den Ligen, nämlich zwischen der ersten und zweiten Liga. Ich hoffe, dass das mit dem Pendeln da auch so bleibt. Aber ich glaube, wenn wir auch in 15 Jahren noch in diesem Stadion spielen, dann werden wir eher Gefahr laufen. Da ist das Pendeln nochmal sehr viel schwieriger, dass wir ein Pendler zwischen der zweiten und dritten Liga werden.
Was glaubst du, Uli? Du bist schon sehr viel länger mit diesem Verein beschäftigt als ich. Wie realistisch sind solche Stadionpläne?
Ich kann mich an irgendeine Machbarkeitsstudie erinnern, die ist, glaube ich, jetzt gefühlt 10, 11 Jahre her. Also es ist ein Thema, was den Verein schon länger bewegt und es geht nicht so wirklich voran. Aber ich sehe schon auch so, dass man auf mittelfristig mit dem Stadion in der Form wahrscheinlich nicht wettbewerbsfähig bleiben wird. Wobei ich das Stadion an sich, muss ich auch sagen, ich mag's von seiner Grundstruktur her, weil es trotzdem so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Also in der Bundesliga ging es mir dann oft so, dass ich gerade nicht wusste, bin ich jetzt in Wolfsburg oder bin ich in Hoffenheim oder bin ich in Gladbach. Das ist schon alles sehr
cool.
Das
lag aber im Bierkonsum wahrscheinlich.
aber ich finde, also das Max-Morlock-Stadion oder wie immer es dann auch heißen wird, hat schon seinen Charme. Wenn die Laufbahn da weg wäre und das alles ein bisschen enger zusammenrücken würde, wäre das ein richtig, richtig schönes Fußballstadion.
Ja, und wenn die Laufbahn weg wäre, müsste man noch höhere Geldstrafen für die Becherwerfer zahlen. Mhm. Nur so. Also,
weil die noch besser treffen würden,
meinst du? Ja, natürlich, weil die leider, also ich fand das Statement auf der Homepage auch sinnvoll, dass das mal deutlich gesagt wird, dass das absolute Unsitte ist, das kann man nicht machen und das ist auch nicht mit Emotionen zu rechtfertigen, so wie vieles in diesen
Zeiten mit Emotionen gerechtfertigt wird, was aber halt einfach auch nicht geht. Herr Dr. Gredlein, eine Frage zum Stadion, weil der Uli das jetzt auch richtigerweise angesprochen hat. Der Charme ist ja da. Inwiefern, also ich kenne immer die Gerüchte oder die Aussagen, die Stadionform stünde unter Denkmalschutz. Ist das korrekt oder könnte man da theoretisch auch eine 0815 Arena hinstellen auf den Ort?
Also eine 0815 Arena würden wir natürlich gar nicht wollen. Ist also mein Kenntnisstand, wir haben es jetzt erst nochmal unlängst uns versucht genau anzuschauen. Also was jedenfalls unter Denkmalschutz steht, sind Teile der Haupttribüne. Das ist nicht sehr viel, aber es sind Teile der Haupttribüne. Und wir haben den Beleg nicht gefunden, aber das taucht immer wieder auf, das Achteck. Ja, dass das eine achteckige Konstruktion sein muss. Das ist, was da immer wieder genannt wird. Ich meine, warum das nicht so gut vorankommt, das hat sicherlich verschiedene Faktoren. Das eine ist, wir sind ja nicht so finanzkräftig, dass wir das alleine stemmen könnten. Dann ist die Stadt der Eigentümer des Stadions. Da muss man vielleicht sagen, das macht es in gewisser Weise auch nicht einfacher, weil da natürlich das dann in parteipolitische Konstellationen kommt. Nehmen wir mal allein die Laufbahn drumherum. Ja, da gibt es dann immer noch Vertreter, die sagen, aber die muss unbedingt erhalten bleiben. Wegen der Leichtathletik oder wegen des Breitensports. Und wenn man dann sagt, naja, so oft wird er nicht genutzt, dann ist man da in merkwürdigen Diskussionen, die ich einerseits verstehe, aber die natürlich dann halt auch wieder Energien und Zeit und Kraft kosten und man dann da keine klare Aussage bekommt. Und dann ist natürlich auch die Stadt selber jetzt nicht finanziell auf Rosen gebettet, insbesondere auch, wie wir auch, leidet die natürlich unter den Corona-Maßnahmen. Zugleich hat die Stadt schon jetzt erhebliche Mittel in ihrer mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellt, die allein dem Erhalt des Stadions dienen. Wo man sagen kann, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es über 30 Millionen, die da in 10 Jahren wohl veranschlagt wurden. Wenn man 30 Millionen Euro dazu verwendet, nur den Status quo zu erhalten, dann wüsste ich, was man mit dem Geld besser vielleicht machen könnte. Zugleich sagt sich das von außen wieder leicht, weil das ist eben eine mittelfristige Planung und dann verteilen sich die 30 Millionen halt auf 10 Jahre. Und wenn man einen Umbau angehen würde, würde das sicherlich schneller flüssig werden müssen. Also das sind eben viele komplexe Konstellationen. Dann muss man sich auch überlegen, will man nur das Stadion umbauen oder will man um das Stadion rum auch noch was etablieren? Da kommen wir dann in die Diskussion mit der Historie, also mit den Auflagen, die aufgrund des naheliegenden Reichsparteitagsgeländes etc. Eine Rolle spielen. Das ist halt eine sehr komplexe Situation. Von der Infrastruktur her ist es eigentlich optimal, das ist toll, aber egal an welcher Ecke wir sozusagen ziehen oder die Diskussion anfangen, ist es dann doch sehr schnell so, dass wir überall in ein kompliziertes, bisweilen eben vermintes Feld treten.
Wird unter dem Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Gredlein noch dieses neue Stadion angefangen zu bauen, angefangen umgebaut zu werden?
Das wäre mein größtes Ziel, ja.
Das ist mein größtes Ziel. Wir drücken die Daumen. Ein Thema hätte ich trotzdem noch. Sie sagen, wenn Sie es nicht mehr aushalten mit uns, aber Sie haben im
Gespräch... mit euch macht es doch richtig Spaß. Ja.
Sie haben in unserem Gespräch auch gesagt, dass Geisterspiele eine, ich glaube, schwer zu meisternde Herausforderung wären, wenn die wiederkehren würden. Und so traurig es ist, im Moment schaut es ein bisschen so aus. In Sachsen ist es ab sofort jetzt dann schon so, dass nicht mehr vor Publikum gespielt werden würde. Wie existenzbedrohend wäre das denn, wenn es diese Regelung auch in Bayern wieder gäbe?
Das hinge natürlich davon ab, wie viele Spiele davon betroffen sind, wie schnell wir dann wieder, wie viele Zuschauer ins Stadion bekämen. Ja, das sind alles Fragestellungen. Und man muss sehen, in Vor-Corona-Zeiten hat zwischen einem Viertel und einem Drittel, je nachdem, das ändert sich natürlich mit den Fernsehgeldern und mit der Ligenzugehörigkeit etc., aber zwischen einem Viertel und einem Drittel unseres Etats war aus dem Spielbetrieb heraus. Und wenn der eben dann signifikant beeinträchtigt ist, die Einnahmen daraus, das zieht ja einen Rattenschwanz nach sich, weil auch bestimmte Sponsoringleistungen dann nicht erbracht werden können. Wir also auch bei den Sponsoreneinnahmen Rückgänge haben, etc. pp. Das ist schon etwas, was, wenn das jetzt dauerhaft so wäre, selbst die 12,5 jetzt für den Rest der ganzen Saison würde uns schon Schmerzen bereiten, wenn es aber dann völlig wieder gegen Null ginge, dann hätten wir ziemlich blaue Augen am Ende der Saison. Aber nicht strahlende blaue Augen, sondern verbeulte blaue Augen.
Okay, Uli, Flo, dazu noch irgendwas oder ein anderes Thema, das ich mal wieder übersehen habe, obwohl es deutlich vor uns liegt, oder haben wir mit dieser doch eher traurigen Nachricht mal wieder den perfekten Ausstieg aus dieser Podcast-Folge geschafft?
Ach, so traurig war das alles jetzt doch gar nicht. Aber ja. Das zum Schluss ist natürlich wirklich etwas, was uns schon Sorgen bereitet. Aber das sind wir auch nicht die Einzigen, ne? Sondern nicht nur die Einzigen im Fußball, sondern ich denke jetzt an die jetzt gerade ihre Skinless-Marktbuden, die sie aufgebaut haben, wieder abbauen müssen. Da wird es auch etliche geben, die nicht wissen, wie sie dann über den Winter kommen. Ich meine, wir kommen über den Winter, wir müssen da eher schauen, wie geht es dann eben perspektivisch weiter. Insofern sind wir da ja nicht alleine, sondern wir sind da in ein wirtschaftliches Problemfeld eingebunden, das viele andere auch betrifft.
Ja. Flo, Uli, wollen wir noch was oder machen wir einen Gerch? Wir haben bestimmt einiges vergessen zu besprechen, aber wir können uns hier schlecht auch 3 Stunden unterhalten. Dafür sind andere Formate zuständig und dafür ist vor allem mein Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom zu groß, dass ich noch sehr viel länger so tun könnte, als würde ich folgen. Also ich wäre für ein Gerch, aber wir können auch noch einen anderen Aspekt. Ist bei Ihnen, ist aus Ihrer Sicht etwas zu kurz gekommen, Herr Gretlein?
Nein, alles wunderbar. Ich glaub, bei den Gerchs, da muss ich immer sagen, da bin ich echt, da bin ich ein bisschen Keblavi-esk. Ja,
vielen Dank. Ich kann mich tatsächlich auch schon an den vom letzten Mal gar nicht mehr erinnern, den ich nicht erraten habe. Und dann habe ich die Lösung irgendwo gelesen.
An Ersin Martin.
Ersin Martin, ja, also bitte. Habe ich mir gestern mal überlegt, bevor wir da jetzt ständig irgendwelche Gerchs hervorzaubern, die halt mal zufällig am Vereinsgelände vorbeigelaufen sind. Wirklich spannend und schwierig für uns wäre es ja mal, richtig berühmte und verdiente Spieler so zu beschreiben, dass sie nur schwer zu erkennen sind. Also, wenn mal einer von euch Marek Minterl in einen Gerch gießt und ich den dann nicht errate, dann habe ich Respekt. Aber das nur als kleiner Ansporn für die Zukunft. Wir raten.
Hat überhaupt jemand erraten? Den Martin Ersin?
Ich glaube.
Twitter habe ich jetzt nichts gesehen.
Auf Instagram glaube ich auch nicht.
Vielleicht hat einfach niemand mehr die Folge gehört.
Die haben wieder relativ viele gehört. Da hat uns wieder die Länderspielpause in die Hände gespielt, weil da in 2 Wochen kommen so viele Menschen mal aus Versehen auf diesen Button, dass das jetzt wieder eine war, die vorne mit reinkommt in den Top 10, glaube ich. Ich glaube, sie war besser als die mit Luana Valentini, die schon ziemlich gut war. Ja, die ist jetzt erstmal zurückgefallen. Grüße an dieser Stelle. Grüße. Neuer Gerch. Florian Zenger hat ihn
Ja, ich glaube, er ist auch relativ einfach.
Wenn Sie wollen, Herr Gretlein, können Sie mir in dem Moment, in dem Sie ihn erraten, jetzt dann eine WhatsApp schreiben. Wenn nicht, dann werde ich das akzeptieren, dass es da wirklich einen gibt, der in dieser Hinsicht Keplaviesk ist.
Gut. 269 Erstligaspiele in der Heimat sind eine beeindruckende Bilanz für Gerch. Hinzu kommen 4 Spiele in der Champions League, darunter ein 1:0 Heimsieg gegen Chelsea und 90 Minuten auf der Bank in einem UEFA-Cup-Finale. Die einzigen 3 Einsatzminuten im UEFA-Cup gab es in Nürnberg. Es waren die vielleicht bittersten 3 Minuten des FCN in diesem Wettbewerb. Zu diesem Zeitpunkt war der Trainer, den ihm im Winter aus einer Nürnberger Partnerstadt in die Noris geholt hatte, schon gar nicht mehr da. Er ist ein Rechtsfuß und hat auch schon im defensiven Mittelfeld gespielt. Meistens spielt er vor der Abwehr. Alle seine Trainer, mit denen ich gesprochen habe, schwärmen von seinem Charakter und seiner Anpassungsfähigkeit, hatte dieser Coach bei der Verpflichtung des damals 29-Jährigen erklärt. Ihn aber lediglich 8 Minuten eingesetzt. Der Nachfolger brauchte etwas, doch nach überzeugenden 90 Minuten gegen Bayern München war der Cousin eines EM-Endspielteilnehmers von 2016 gesetzt. Den Abstieg verhinderte Gerch dennoch nicht. Nach 2 Spieltagen in der zweiten Liga wechselte er, der im Winter noch 1,5 Millionen Euro gekostet hatte, ablösefrei zurück in die Heimat, wo er noch 2 Spielzeiten lang erstklassig kickte, ehe es dann erst in die zweite und dann in die dritte Liga ging. Nach seinem Karriereende wurde er zunächst TV-Experte für den vereinseigenen Sender des Vereins, für den er in der Champions League gespielt hatte, ehe er dann Trainer der zweiten Mannschaft eben jenes Vereins wurde. Gerch ist bis heute dort angestellt. Heute ist er Co-Trainer der Profimannschaft, sein Chef, Südamerikas Trainer des Jahres 2015.
Himmel, Herrgott, das ist einer, den man wissen muss eigentlich. Ja. Aber
ich. Das waren jetzt zu viele Informationen, ich kann das immer gar nicht verarbeiten.
Eben, das ist nämlich der Trick, dass einfach so viel erzählt wird, dass ich dann das Nachdenken vergesse, weil ich nur noch zuhöre.
Und ich überlege dann Nürnberger Partnerstädte und dann zum genau, wieder irgendwie exakt. 3 Ecken weiter.
Bist du bei Chicago Fire und denkst dir, was?
Okay. Schwierig. Okay, ich komme mal wieder nicht drauf. Von Thomas Gretlein ist im Moment auch noch keine WhatsApp eingetroffen. Uli Dickmeier allerdings auch noch nicht. Das beruhigt mich ein bisschen. Naja, wir denken nach bis nächste Woche und machen jetzt mal nach dieser Rekordausgabe Schluss. Vielen Dank, Thomas Gretlein. Das war sehr nett, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, Flo und Uli, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Und mir kann jetzt dann der Uli Dickmeier noch eine WhatsApp schicken. Achtung.
Oh.
Klar, Räuchertiere.
Das müsste dann
Feldensteiner dunkel.
Ja, das müsste dann was Oberbayerisches gewesen sein, wenn das so traurig aufgeht. Aber
ich traue mich gar nicht zu sagen, dass ich eine Bionade gerade vor mir stehen habe. Naturtrüb orange.
Hatte ich auch. Ich hatte Naturtrüb Zitrone.
Ja. Ah, okay. Wir sind ja noch in der Arbeitszeit offiziell.
Ich gehe jetzt dann auch schnell in den Keller und hole mir ein Bier. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch wenn es vielleicht den einen oder anderen Aussetzer gegeben hat, das weiß man immer nicht. Wir hören uns nächste Woche wieder nach dem Sieg gegen den FC St. Pauli.
Unter Tabellenführung, ich weiß.
Unter Tabellenführung dieser Spitzenmannschaft des ersten FC Nürnberg. Vielen Dank, bis bald, eine schöne Woche und lasst euch impfen. Danke, ciao.
Ciao.
Tschüss. Servus. Danke, tschüss. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.